SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Er spricht Obi-Wan Kenobi in Star Wars Videospielen. Er ist auch die Stimme von Owen Wilson und Orlando Bloom. Und Philipp Moog ist selbst Schauspieler und Drehbuchautor. 17 Mal war er bei Der Alte mit dabei. 16 Mal spielte er in Derek-Folgen mit. Und am Montag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim erzählte Philipp Moog über seine Zusammenarbeit mit Horst Tappert.
Ja, natürlich war der Respekt einflößend. Der war riesengroß. Ich habe ihn nie ohne Toupet gesehen. Aber er war ein wirklich toller Kollege. Also er war wahnsinnig professionell. Aber war schon auch respekteinflößend. Er hat zweimal Regie gemacht bei zwei der, glaube ich, 17 Derek-Folgen, die ich gespielt habe, hat er an zwei Regie gemacht.
Wie sentimental blicken Sie auf diese Derek-Geschichte zurück?
Also sentimental nicht. Es war eine Zeit und die ist auch vorbei. Es waren auch diese Texte, die vom Reinecker geschrieben wurden. Das war so eine bestimmte Zeit. Die wurden immer esoterischer. Mhm. Aber diese Geschichten in Münchner reichen Vorortvillen, Leute mit Personal und sowas.
Das war diese, und der diese Aufforderung Zeit. An Harry, den Wagen zu holen.
Das habe ich nie gehört. Okay. Das war eine Phase.
Christoph Waltz haben Sie da mal in einer Episode erlebt.
Genau, der war einer meiner beiden Kumpels. Wir haben unser Unwesen getrieben und er war einer meiner Kumpels im zweiten Derek Mord inklusive. Ja. Es gibt ja Derek-Fans bei Facebook und die sprechen über diese alten Folgen.
Großer Schauspieler, Christoph Waltz, mit einer späten Karriere.
Mhm. Toll, ich bin begeistert. Ja. Also ich finde den super. Wenn ich ihn sehe, bin ich immer begeistert.
Sie haben auch mitgespielt, apropos Begeisterung, im letzten Film von Hannelore Elstner, die jetzt als, wenn ich von meiner Branche reden darf, als Gesprächspartnerin jetzt nicht die allereinfachste war. Wie haben Sie Hannelore Elstner bei diesem letzten Dreh erlebt?
Auch als sehr professionell, muss ich sagen. Also das war, als ich dann erfahren habe, ich war bereits mit meiner Rolle, die war bereits abgedreht, dass Frau Elstner dann kurz darauf gestorben ist. Das ist schon unglaublich.
Also das wussten Sie nicht?
Oder? Nein, überhaupt keiner hat es gewusst. Also niemand. Sie war ein bisschen dünner als sonst vielleicht, aber sie wirkte, ich dachte, mein Gott, sie war, glaube ich, auch schon 76. Ja. Aber sie war absolut professionell dort und es ist unglaublich, wie sie das geschafft hat.
Das ist ja auch mental eine ganz, ganz große und bewundernswerte Leistung, sowas durchzustehen, wissend, dass man möglicherweise in sehr naher Zukunft dann sterben wird.
Und vor allem die Rolle handelte ja davon, dass sie stirbt. Mhm. Es war eine ganz komische Wiederholung oder eine schräge Wiederholung, weil ich hatte das gleiche Marias letzte Reise mit Monika Bleibtreu gespielt. Ja. Und da hat sie auch jemanden gespielt, die an Krebs stirbt, die meine Mutter gespielt hat und ein paar Jahre später auch gestorben ist. Und das ist schon heftig. Ja. Das war irgendwie so eine Wiederholung, wo ich dachte, was ist denn das jetzt?
War das ähnlich bei Monika Bleibtreu? Wusste Nein. die zu dem damaligen nee. Zeitpunkt?
Okay. Da war sie noch gesund, aber sie ist ein paar Jahre später gestorben. Aber es war so eine ähnliche Geschichte irgendwie.
Wie haben Sie diese Monika Bleibtreu erlebt? Auch eine große, große toll. Deutsche Schauspielerin.
Ein Schatz. Weil? Absolut. Ganz toll. Weil sie einfach so wie jeder andere. Es war absolut, da war keine Hierarchie oder irgendwo, dass sie der große Star ist. Das war eine Familie. Es war wie eine Familie, so haben wir auch gespielt und so war das auch. Es war einfach toll und sie ist offen für Experimente, auch beim Dreh.
Schauspieler, Synchronsprecher, Autor. Philipp Moog ist schon seit Anfang der 80er in dem Beruf, der ihn gleich in die USA führte, um dort mit Diane Keaton und Klaus Kinski zu drehen. Er hing ein Studium in den USA dran und spielte dann in vielen deutschen Serien wie Derek, der Alte oder Sperling mit. Als Synchronsprecher spricht er Owen Wilson oder Orlando Bloom und in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim verriet Philipp Moog, welche Schauspieler er besonders mag.
Alle haben was. Ewan McGregor macht tolle Sachen, hat jetzt gerade diese Serie Halston gemacht, hat in Halston gespielt selber, das läuft auf Netflix. Und Owen Wilson ist auch toll, weil der Komödien macht, aber auch sehr ernste Filme. Orlando Bloom entwickelt sich super. Carnival Row, die Serie läuft. Und Neil Patrick Harris, der nach How I Met Your Mother jetzt auch einzelne Spielfilme macht, ist auch sehr spannend. Also mein Liebling ist Ewan McGregor trotz allem. Irgendwie.
Okay, also was macht diesen Ewan McGregor nun so besonders und wie eignet man sich den dann an, um als Synchronsprecher die Rolle gut auszufüllen?
Also er hat erstmal die Rollenauswahl. Ich glaube, er hat keinen einzigen schlechten Film gemacht. Ich kann sagen, der eine ist jetzt nicht der absolute Brüller, aber es waren alles immer anspruchsvolle Sachen. Und da ist er schon sehr picky mit seiner Auswahl. Und vorbereiten, klar, ich gucke mir immer natürlich die Filme vorher an, manchmal auch zweimal. Und wichtig ist, dass man im Studio, hört man den Originalton der einzelnen Szene, des Satzes, den man immer aufnimmt, und das eben auch so oft wie möglich hören. Und natürlich kennen wir uns. Also eine semipermeable Bekanntschaft ist das. Er kennt mich nicht, aber ich ihn natürlich sehr gut. Ich weiß dann schon auch, welche Facette, Stimmlage da passt.
Ja, ist er schwer zu synchronisieren?
Ich glaube schon. Also es ist mittlerweile nicht mehr, es ist immer kompliziert, aber ich habe keine Angst davor. Also früher bin ich gestorben, oder ganz viele Kollegen vor dem Mikrofon, das ist immer ganz schrecklich, da muss man so ganz schnell in so einer Stimmung sein. Aha. Aber es ist erfordert sehr viel Konzentration und Einfühlungsvermögen und auch schauspielerisch muss man dabei sein.
Wie viel Einfühlungsvermögen braucht man für Orlando Bloom?
Auch viel. Also der entwickelt sich gerade vom nur reinen Bo oder von Legolas und so, hat er jetzt einfach, fängt er an, auch Charakterrollen zu spielen. Und das macht er immer besser, finde ich. Also der entwickelt sich sehr gut. Und das ist auch sehr anspruchsvoll geworden.
Wie ist es bei Neil Patrick Harris?
Da muss ich ständig zwischen verschiedenen, auch jetzt wieder, wir haben so einen Weihnachtskinofilm, der jetzt rauskommt. Der ist, in How I Met Your Mother hat er eben 1000 verschiedene Rollen gespielt und da musste ich mich natürlich auch dementsprechend immer anpassen. Auch sehr schnell reden war gefragt, aber es hat Riesenspaß gemacht.
Wie groß ist eigentlich die Wiedererkennbarkeit als Synchronsprecher? Ich frage deshalb, also es gibt den berühmten Kollegen Christian Brückner, der den mindestens genauso berühmten Schauspieler Robert De Niro synchronisiert. Und jedes Mal, wenn er im Taxi sitzt und dann sagt, die Rechnung bitte, drehen sich alle um, weil sie denken, Robert De Niro sitzt hinten drin.
Schon sehr oft. Also mich wundert es, ich würde meine Stimme nicht erkennen. Aber es gibt manchmal eben auch an der Kasse im Supermarkt, da sagt man nur, danke, Wiedersehen. Moment, sind Sie nicht die Stimme von? Ich würde das nicht erkennen. Aber es gibt doch viele Leute, die ein sehr gutes Gehör haben und das sehr gut raushören.
Das sind aber im Regelfall dann angenehme Begegnungen.
Ja, absolut, ja.
Caroline Bosbach ist in einem politischen Haushalt aufgewachsen. Sie ist die Tochter des langjährigen CDU-Abgeordneten Wolfgang Bosbach, hat an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin studiert und sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag. Die Union versucht, ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl zu verarbeiten. Was dieses Ergebnis für eine Nachwuchspolitikerin wie Caroline Bosbach bedeutet, das hat sie am Mittwoch in SWR1 Leute erklärt.
Ich persönlich, ich habe ja kein Mandat. Was ich tun möchte, was ich auch in der Vergangenheit getan habe, was ich auch mit meinem Buch gerade mache, Debatten anzustoßen. Dass wir einfach darüber sprechen müssen, wie es jetzt weitergeht. Und nicht nur sagen, dass wir etwas verändern wollen, sondern es auch tatsächlich tun. Das betrifft einerseits die programmatische Ebene, andererseits aber auch die personelle. So, das heißt, ich habe mit dem, was ich tue, habe ich einen, sage ich mal, begrenzten Wirkungsradius. Aber wir haben zu wenige, die klare Worte finden, die auch klare Kante zeigen und sagen, Leute, so geht es einfach nicht weiter.
Für wen sind Sie denn konkret als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag dann zukünftig zuständig, wenn der jetzt am 26. Oktober das erste Mal zusammenkommt?
Ich habe für mich noch nicht entschieden, wie es ganz konkret weitergeht. War aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass das nicht mein Hauptanliegen war. Was macht Frau Bosbach jetzt? Wie entwickelt sie sich jobtechnisch weiter? Ich glaube, wir hatten gerade vor allem auch innerparteilich andere Differenzen, dass wir erstmal schauen müssen, wie bekommen wir wieder Führung, wie bekommen wir wieder System in diese Situation, die doch alles andere als schön ist gerade. Und wenn wir von Erneuerung sprechen, müssen wir sie auch leben. Dann müssen Einzelinteressen auch gerade mal zumindest zeitweise zurückstehen.
Wobei ja die Personen gerade immens diskutiert werden. Da gab es den Deutschlandtag der Jungen Union und da hat Tilman Kuban beispielsweise gesagt, also er sieht Friedrich Merz höchstens als Berater. Wo sehen Sie ihn?
In einer ähnlichen Rolle tatsächlich, denn also so sehr wie ich Friedrich Merz persönlich schätze und auch politisch, wenn wir von Erneuerung sprechen, müssen wir so ehrlich und so fair sein, dass wir sagen, dass Friedrich Merz jetzt nicht gerade das Gesicht für Revolution und für Neustart ist. Er ist, was mir an ihm sehr gut gefällt, dass es ihm gut gelingt, klare programmatische Akzente zu setzen, vor allem auch in der Wirtschaftspolitik. Ich denke, das brauchen wir dringend, vor allem nach einem Jahr der Corona-Pandemie müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie wir dieses Land wieder auf die Beine stellen. Insoweit denke ich, dass er sehr gute Impulse setzen kann und wird, auch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber ja, das ist natürlich nicht alles.
Also Friedrich Merz ist es nicht. Armin Laschet hat an diesem Deutschlandtag selbst die Verantwortung übernommen für dieses katastrophale Ergebnis. Er ist es also auch nicht. Wer ist es dann?
Ich könnte jetzt, da warten natürlich alle drauf, dass ich da persönliche Präferenzen ausspreche. Natürlich habe auch ich jemanden, den ich gerne als neuen CDU-Chef sehen wollen würde.
Norbert Röttgen war damals noch im Gespräch.
Ich glaube, der ist auch nach wie vor im Gespräch. Also würde mich jetzt wundern, wenn er das jetzt für sich kategorisch ausschließen würde. Oder ich habe es nicht mitbekommen in der letzten Zeit. Aber wir sind ganz gut aufgestellt.
Jens Spahn macht viel Werbung für sich.
Jens Spahn macht immer viel Werbung für sich. Und ich kann mir vorstellen, dass er gute Karten hat. Einfach weil er die entsprechende Erfahrung mitbringt und auch über einen gewissen Rückhalt in der Fraktion, in der Partei auch verfügt. Jetzt war natürlich immer, diese kritischen Töne kommen auch, immer Team Laschet, sodass ich auch diejenigen gut verstehen kann, die sagen, so, jetzt dank Laschet ab, weil sie sind immer als Team aufgetreten, ist er jetzt wirklich der Richtige für die Erneuerung oder für das, was wir jetzt starten wollen.
Wo sind die Frauen? Jetzt haben wir nur über Männer diskutiert.
Ja, wo sind die Frauen? Gute Frage. Ich sitze hier. Ich würde mich bereit erklären. Dann Spaß beiseite. Da muss ich auch etwas ändern. Schwierig ist die Frage, wir sind uns im Ziel alle einig, aber der Weg dahin. Ich denke nicht, dass es die berühmte Quote sein kann und sollte. Einfach weil ich auch mich traue zu sagen, dass gute Frauen noch einfach fehlen. Also wir haben sie, wir haben aber nicht genug. Und wenn wir jetzt mit einer Quote ankommen, dann würden wir auch, ja, sag ich mal, diejenigen in Position bringen, die es vielleicht nicht hundertprozentig und von Herzen wollen. Und das halte ich für einen Fehler.
Caroline Bosbach arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag und als politische Referentin in Hessen. Gemeinsam mit einem Wirtschaftswissenschaftler, Professor Thorsten Weber, hat sie über die aktuellen Herausforderungen der Politik geschrieben. Am Mittwoch war Caroline Bosbach zu Gast in SWR1 Leute und da sagte sie dazu, warum Deutschland die Weltretterpose nicht steht.
Damit meinen wir, dass wir allein schon aufgrund der historischen Verantwortung, die wir als Deutsche haben, es nicht unbedingt angebracht ist, die Moralkeule zu schwingen, wie wir das gerne tun. Sei es jetzt vor allem immer gerne als Beispiel die Klimapolitik, die Notwendigkeit der Klimaneutralität, dass wir anderen nicht aufoktroyieren sollten, was sie zu tun haben.
Ja, da gibt es ja auch andere Meinungen, die dann aufkamen. Die sagten ja, die CDU habe das Thema Klima für sich entdeckt, um junge Wähler zu erreichen. Nur so wirklich glaubhaft sei das natürlich nicht.
Ja, das ist richtig. Auch das sind ja alles Aussagen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die ich wirklich in den letzten Jahren aus Diskussionen mitgenommen habe und immer notiert habe. Daraus ist im Endeffekt dann dieses Buch entstanden. Das ist eine Meinung, die ich sehr, sehr oft höre. Gerade auch von jungen Leuten, die gesagt haben, was glaubt ihr eigentlich als Union? Das ist ja Greenwashing, was ihr macht.
Ja, es gibt ja auch Beispiele wie Markus Söder, der hohe Beliebtheitswerte auf der einen Seite erzielt und in der Union für eine Wendehalspolitik steht, gerade in Sachen grüner Politik.
Das ist die eine Sache. Die andere ist aber auch, was man strukturell einfach in der Partei sehen kann. Stichwort Klimaunion, die sich gegründet hat. Ich persönlich mache kein Geheimnis daraus, dass ich das nicht für den richtigen Weg halte, weil man kann und muss seine klimapolitischen Hausaufgaben machen, ohne zu versuchen, das den Leuten als neuen Markenkern zu verkaufen. Wen wollen wir denn damit erreichen? Wir können doch anschauen, was passiert ist. Wir haben massiv Stammwähler verloren, die sich mit diesen Themen nicht mehr identifizieren können, mit diesem neuen Wertegerüst der Partei. Auf der anderen Seite haben wir aber keine neuen dazugewonnen, denn ich behaupte jetzt mal, stelle jetzt mal die steile These auf, dass diejenigen, denen Klimaschutz über alles steht, ja, ist ja völlig jedem unbenommen, wird so oder so nicht die Union wählen, sondern immer die Grünen.
Nur auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass etwas getan werden muss. Richtig. Dagegenüber gibt es andere Meinungen, wie beispielsweise Klaus Höhne schreibt uns gerade per Mail ins Studio, na klar steht der Union die Weltretterpose nicht zu, denn sie haben 30 Jahre lang zu wenig für den Umweltschutz getan, unter anderem wegen der CDU.
Darf ich das kommentieren?
Klar.
Das ist ja immer eine sehr beliebte Behauptung, dass man sagt, die Union hätte nichts gemacht in den letzten Jahren. Wenn wir uns mal anschauen, wir nehmen immer das Vergleich der 1990. Damals wurde gesagt, also vor allem von den Grünen initiiert, wir müssen die CO2-Emissionen nachdrücklich senken in den nächsten 30 Jahren. So, jetzt schauen wir uns mal an, mindestens um 40%. So, letztes Jahr, das Jahr 2020, wir blicken zurück, was ist in den letzten 30 Jahren passiert. Wir haben die CO2-Emissionen um 40% gesenkt. Darüber spricht nur keiner. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen.
Es reicht nur auch nicht.
Wird genau, was ich aber eigentlich sagen wollte, die Kernbotschafterin, das eine andere. Wie haben wir das denn geschafft? Doch nicht mit einer Politik des Verbots und des Gebots von Gesetzen und Regularien, sondern nur im Zusammenhang mit unseren Ingenieuren, mit unseren Denkern und unserer sozialen Marktwirtschaft haben wir dieses Ziel erreicht. Deswegen auch meine persönliche Haltung gegen die Verbotspolitik, das heißt CO2-Emissionen senken, gleichzeitig aber nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes und unseren Wohlstand gefährden.
Sandra Maria Germann leitet eine Musical Company. Sie ist selbst Musical-Darstellerin und Tänzerin und als Choreografin arbeitet sie am Theater Baden-Baden und geht mit ihrer eigenen Musical Company deutschlandweit auf Tour. Die 1,30 Meter Körpergröße spielen für sie dabei keine Rolle. In Svens Leute bei Wolfgang Heim beschrieb Sandra Maria Germann ihren Alltag.
Ich war immer kleiner als andere. Insofern bin ich da quasi reingewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes und habe mich damit immer zurechtgefunden.
Können Sie sich an Situationen als Kind zurückerinnern, wo Sie damit auch gehadert haben?
Also ich habe immer versucht, das Beste draus zu machen. Und ich hatte schon sehr früh ein berufliches Ziel, das ich immer verfolgt habe.
Tanz?
Genau, ich wollte immer auf die Bühne. Und das habe ich strikt verfolgt und habe mich quasi durch dieses Handicap nicht daran hindern lassen. Also ich bin immer meinen Weg gegangen und habe immer versucht, das Beste draus zu machen.
Von wem haben Sie Unterstützung bekommen?
Von meinen Eltern.
Ja. Die haben Sie auch gefördert?
Ja, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Also es waren jetzt keine Eltern, die gesagt haben, lern erst mal was Gescheites, sondern im Gegenteil, meine Mutter hat mich immer sehr bestärkt darin und hat gesagt, bleib deiner Musik treu, das ist das, was du liebst, das ist das, was du kannst und hat mich da immer bestärkt. Ja.
Ihre Eltern haben Sie auch nicht versteckt? Ich frage deshalb, weil
gar nicht.
Es gab zumindest
Ich hatte immer das Gefühl, dass sie sehr stolz auf mich sind.
Ja. Diesen Weg zu gehen ist nicht ganz einfach, denn man hat ja, vermute ich zumindest, im Alltag einfach immer ein paar Handicaps zu überwinden. Das fängt irgendwie bei dem Schrank ganz oben an, wobei man sich da vermutlich relativ einfach dann
Ja gut, ich sage jetzt mal so, jeder, der größer ist wie ich, war ja mal so groß wie ich irgendwann und kann sich bestimmt zurückerinnern, dass wenn man irgendwo nicht drankommt, dann nimmt man sich halt einen Hocker und das ist halt bei mir selbstverständlich. Da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, weil das ist einfach meine Normalität und ich kenne es nicht anders und insofern komme ich da ganz gut mit zurecht.
Was ist im Alltag für Sie die größte Hürde?
Wenn ich ehrlich bin, merke ich das im Alltag gar nicht, dass ich kleiner bin. Wie schon erwähnt, ich merke es nur manchmal, wenn ich mich irgendwo draußen aufhalte und irgendjemand macht einen blöden Spruch, wo ich mich dann selbst dran erinnere, wo ich denke, ach so, Moment, der guckt gerade so komisch. Stimmt, ich bin ja kleiner als andere. Also das erinnert mich dann wieder daran. Aber ansonsten im Alltag ist das eigentlich, denke ich mal, ganz normal. Also ich habe da null Einschränkungen.
Vermutlich eher die Blicke von Erwachsenen, weil Kinder gucken ja auch irgendwie, wenn sie das
Kinder,
Gefühl haben,
also
irgendwas
beides,
stimmt da nicht.
Ja,
aber Kinder
also
tun das ja nicht mit böser Absicht.
Ja, eben. Ja. Also es ist unterschiedlich und es ist auch jetzt nicht schlimm. Also es ist, man weiß damit umzugehen und und macht halt, wie gesagt, immer das Beste draus.
Kritik aus journalistischer Sicht ist wichtig, aber nicht Hetze, Hass und Häme. Hans Demmel sagt das, der einen Selbstversuch in Sachen Medienkonsum gestartet hat. 5 Monate lang informierte sich der frühere NTV-Geschäftsführer ausschließlich in rechtsgerichteten Publikationen wie Junge Freiheit, Tischis Einblick oder Kompakt. Über seinen Selbstversuch berichtete er am Donnerstag in Svens Leute bei Wolfgang Heim. Und da sagte Hans Demmel dazu, wie streng er in diesem Selbstversuch mit sich umging.
Es gab schon immer mal so Momente, wo man auch, also beispielsweise beim Kauf von Kompakt und Tischis Einblick und Junge Freiheit am Bahnhofskiosk, auch mal die Schlagzeile der Bildzeitung, das sind immer die größten, irgendwie aus dem Augenwinkel erhascht hat. Aber dem Wunsch, mal in die Süddeutsche, die FAZ zu gucken oder auch mal bei meinem alten Sender NTV reinzukommen, den habe ich immer unterdrückt. Das ist das eine. Das zweite, in dieser Phase gab es ja auch sehr klare, sehr deutliche Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Die hätte ich aus meinen Medien so präzise und so klar nicht erfahren. Sie wurden dort immer gewertet und es gibt sicherlich kann es ja, ich habe den Vergleich ja nur begrenzt. Es gibt sicherlich auch Meldungen, die dort unterschlagen wurden. Und da muss ich schon dazu sagen, da hat mich dann meine Frau an der einen oder anderen Stelle, wo man Masken tragen muss und solche Dinge, auch auf dem Laufenden gehalten.
Ich dachte gerade, also wenn Sie Ihre Frau ansprechen, die ja, ich vermute mal, ihr normales Leben mit ihrem normalen Medienkonsum weitergeführt hat, ist ja auch nicht so ganz einfach, dann mit einem Mann umzugehen, der in eine ganz andere Welt abgetaucht ist.
Ja, ich bin ja immer noch sehr, sehr dankbar. Also erstens mal hat es natürlich unsere Gesprächsthemen in dieser Zeit reduziert. Wir haben nicht über Politik gesprochen, über Corona in der Tat nur so, wie ich es gerade geschildert habe. Das ist das eine. Das zweite ist, ich hatte aber auch ein halbes Jahr lang einen deprimierten, übel launigen Menschen zu Hause ertragen.
Warum?
Das Ganze hat mir Angst gemacht. Mir wurde ab und zu wirklich auch körperlich schlecht von dem, was man lesen muss. Wenn Sie Stunden, jeden Tag 2, 3, 3,5 Stunden einfach mit diesen Medien befasst, Videos geguckt, im Netz rumgesehen, was so alles passiert, auf YouTube Videos angeguckt. Und wenn Sie das 2, 3, 4 Stunden am Tag machen, dann werden Sie oder ich zumindest, bin dann wirklich sehr übellaunig und sehr deprimiert geworden und offen gestanden, ich war auch ein bisschen, ganz einfach gesagt, durcheinander im Kopf. Also ich habe festgestellt, dass mein Kopf groß ist und rund ist und dass da die Gedanken durcheinander fliegen und sich verknoten und dann plötzlich ganz was anderes rauskommt, als ich ursprünglich gedacht habe. Also es war schon auch eine Form von Verwirrnis.
Fällt Ihnen noch ein anderes Beispiel ein, wo Sie dann auch ins Nachdenken darüber gekommen sind, ob diese möglicherweise einseitige Berichterstattung so richtig ist?
Ich habe in dieser Phase schon auch sehr darüber nachgedacht, ob wir als etablierte Medien einfach so wirklich alles richtig machen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen haben wir ja, wenn man so will, den Vorteil, das, was richtig ist, auch definieren zu können. Ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass im etablierten Journalismus der Prozentsatz an Fehlern, die gemacht werden, ähnlich ist dem vieler anderer Berufsgruppen. Ja. Wir können es ab und zu so ein bisschen verschleiern und wir nehmen das ernst, trotz alledem, was wir machen. Aber man muss schon dazu sagen, die Definitionshoheit liegt bei den etablierten Medien.
Peter Frühsommer stammt aus der Nähe von Heidenheim. Schon mit 18 Jahren ging er nach Berlin und wurde Deutschlands jüngster Sternekoch. Während der Pandemie, als sämtliche Restaurants schließen mussten, wechselte er in eine Krankenhauskantine. Dort kocht er jetzt und am Freitag in SWNs Leute beschrieb er, wie es denn da um Produkte aus der Region steht.
Ich habe einen sehr guten Metzger, der noch wirklich handwerklich schlachtet. Der hat einen coolen Bauern, die stehen auf Stroh, die Schweine, und haben Auslauf. Also das macht in der Richtung schon Sinn. Der kriegt Rezepte von uns. Wir haben eine eigene Currywurst mit ihm entwickelt. Wir kriegen alle unsere Würste fürs Krankenhaus, kriegen wir von dem. Das ist ein bisschen teurer, als wenn wir es von der Industrie kaufen würden. Aber wenn ich zu dem sage, du, wir müssen das Salz ein bisschen runter, dann kriege ich eine Charge halt mit weniger Salz. Oder wir liefern ihm mit Steinsalz, damit er ein anderes Salz nimmt. Also wir haben da schon Zugriff in Berlin. Und drumherum ist natürlich das Problem, wenn kleine Bauern was produzieren, haben die einen Hofladen und dann sind wir raus, weil der Endverbraucher dann am Wochenende einen Ausflug macht und alles wegkauft zum vollen Preis, den wir nicht zahlen können.
Ja, und für so viel, für eine Krankenhauskantine, kriegt man sowieso dann vermutlich nicht in so einem kleinen Laden. Sie hatten ja schon nach dem Mauerfall mit Landwirten zu tun. Und da gab es damals anscheinend auch Interesse, das, was heute gefordert wird, nämlich kleinbäuerliche Strukturen aufzubauen. Hat dann aber doch nicht so richtig geklappt. Warum?
Ja, ich glaube, das Problem an Brandenburg ist, dass es viel Fläche gab, dass es hohe Subventionen gab, eine völlig falsche Subventionspolitik. Dann ist Mais und Raps im Ökolandbau, den aber kein Mensch isst, sondern der wird dann verbrannt für Energie. Dann ist es völlig egal, ob der ökologisch angebaut wird. Aber die Ökobilanz ist einfach verfälscht. Man hat den Leuten ihre Flächen nicht zurückgegeben oder das nicht interessant genug gemacht. Da kamen große holländische Firmen, die für ein Apfel und ein Ei Flächen gekauft haben, damit sie ihre Gülle-Ausgleichsflächen hatten. Und somit sind Resthöfe entstanden. Und das ist ja schon mal ein ganz schlimmes Wort, Resthof. Das ist der Rest vom Hof. Ja. Da kannst du keine Landwirtschaft mehr machen. Und die Bodenpunkte sind nicht gut genug, um Familien zu ernähren. wir haben ja Flächen, da könnte in Bayern, könnten da 3 Familien von leben, weil die einfach bessere Bodenpunkte haben. Somit ist der ökologische Landbau in Brandenburg, hat sich nicht wirklich entwickelt. Das ist fürchterlich, ja.
Ja, also ich kenne einen kleinen Ort in Brandenburg, in Wilhelmsaue. Da wurden bis 2018 Pekingenten gezüchtet und da sollen jetzt 90.000 Hühner gezüchtet werden. Ganz kleiner Ort, aber eine riesige Hühnerfarm. 30 Millionen Eier sollen da dann pro Jahr produziert werden. Das hat dann auch so gar nichts mit Kleinbauern zu tun.
Und nicht mehr mit Regionalität. Ist dann völlig egal, was auf dem Label steht. Wenn da ein Brandenburger Dorf draufsteht, ist es nicht regional.
Das ist nur das Interessante, weil die werben ja alle damit.
Ja, das ist völliger Quatsch. Also für mich ist ein kleiner Fischer, der in Barcelona meine Ölsardinen macht, ist für mich regionaler als so eine Fabrik direkt neben meiner Haustür. Deshalb halte ich von diesem Wort regional immer gar nichts. Ich sage, ich brauche Lebensmittel, die mit Herz von jemand erzeugt worden sind, der mit Herz und Hand seine Tiere liebt, sein Lebensmittel liebt, sein Produkt liebt. Ob der nun da sitzt oder da sitzt, wir haben heute so tolle Logistikketten, das ist wunderbar.
Peter Frühsommer ist Spitzenkoch. Während der Pandemie wechselte er in eine Krankenhauskantine und zog mit seiner Frau aufs Land nach Brandenburg. Hier bauen sie Gemüse an und züchten Hühner. Und im Restaurant seiner Frau im Frühsommers ist er weiterhin als Sommelier im Einsatz. In SWRs Leute am Freitag beschrieb Peter Frühsommer, wie turbulent er es gerne hat.
Ja, ich schaffe nicht alles, was ich schaffen will. Ich will ja schon seit 40 Jahren Instrumente lernen. Ich habe auch ein Museum zu Hause an allen möglichen Instrumenten. Aber über die Grundkenntnisse komme ich halt nicht hinweg, weil da fehlt die Zeit. Aber die Pferde, da kümmert sich natürlich die ganze Familie drum. Das ist ein Familienprojekt. Ich habe einen tollen Hof, wo die stehen. Die stehen im betreuten Wohnen. Das können wir jetzt nicht, die stehen bei uns nicht zu Hause. Das können wir nicht leisten.
Die Hühner sind zu Hause?
Die Hühner sind zu Hause, die machen ja keine Arbeit. Also das bisschen Stall ausmischen, ein bisschen füttern, das ist also, ich gehe ja mit denen nicht auf Ausstellungen. So verrückt bin ich nicht.
Wie kam das mit dem kleinen Bauernhof?
Ach, ich wollte immer aufs Land und mir war die Stadt dann doch irgendwann zu eng und das abends Feierabend haben und dann nach Hause fahren und doppelt so lang Parkplatz suchen, wie man Fahrtweg hat, das hat mich dann irgendwann mal genervt. Und meine Frau hat mich immer hingehalten, bis die Kinder aus dem Haus waren, weil die kannst du nicht aus ihrem sozialen Umfeld reißen. Und dann waren die aus dem Haus und im ersten halben Jahr ist es mir dann auch gelungen, in dem Dorf, wo unsere Pferde stehen, ein kleines, bescheidenes Häuschen zu finden, was auch für unsere Verhältnisse passt. Und dann ist meine Frau mitgekommen mit der Bedingung, wenn sie sagt, es geht zurück, dann geht es ohne Diskussion zurück. Dann hatte ich das Glück der Pandemie und dann ist natürlich das Landleben ein absoluter Vorteil. Und meine Frau hat sich tatsächlich nun in dieses Ding verliebt und von zurück ist ja nur keine Rede mehr.
Plötzlich gab es überall diese Sehnsucht, ich will aufs Land. Ja. Gab es denn irgendwelche Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet hatten? Bestimmt.
Auf dem Land?
Ja.
Nee, nur positiv. Ich habe meine Scholle gefunden. Also meine Mutter hat mich mal besucht und hat gesagt, dann kannst du auch wieder heimkommen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist anders. Das ist meine Scholle. Also ich lebe da gerne und die Überraschungen waren alle nur positiv. Wir wurden in der Dorfgemeinschaft aufgenommen. Wir haben knapp 100 Einwohner. Das ist ein süßes Dorf. Es gibt keinen Durchgangverkehr. Also das ist wie gemacht für uns. Also ich lebe da sehr, sehr gerne.
Und trotzdem ist die Stadt ja nicht ganz weg, denn Sie arbeiten ja im Restaurant dann doch in der Stadt.
Ja, aber es ist schon so, dass wenn man in der Stadt lebt, natürlich auch mal abends noch in eine Bar geht, noch einen Cocktail trinkt. Da habe ich jetzt letzte einen getroffen und hat gesagt, du kommst da gar nicht mehr zu mir. Sagt er, ja, ich fahre einfach nach Hause, weil ich kann ja nicht betrunken nach Hause fahren, weil ich jetzt mit 62 kriege meinen Führerschein nie wieder und mein Pferd macht das ja sowieso nicht. Also geht man nicht mehr eintrinken und das ist schon ein bisschen weniger Stadt. Ich fahre gerne nach Berlin zum Arbeiten und ich fahre auch gerne mal nach Berlin, um mit meiner Frau auszugehen, aber ich lebe schon gerne in meinem Dörfchen.
Wie ist es dann mit der Fahrerei? Nervt die jetzt umso mehr?
Nein, gar nicht, weil ich weiß, ich muss keinen Parkplatz suchen. Also das ist wunderbar. Ich stelle mich vor mein Haus und ich brauche auch so ein bisschen Zeit für mich. Also ich höre gerne Musik und ich höre gerne ein Hörbuch. Und für mich ist...
Kann man ja auch in der Stadt.
Ja, aber das Autofahren ist für mich so Freizeit. Also das ist für mich keine verlorene Zeit, sondern ich komme da runter. Auch nach dem Arbeiten, wenn ich morgens in meiner Klinik bin und abends in meinem Restaurant, dann sind das lange Tage. Dann ist das raus ins Auto sitzen, Musik anmachen,
das runterkommen.
Ist runterkommen, ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.